Immer dauernd geht's Israel. Das sind nicht immer gute Nachrichten. Zurzeit richtig Krieg mit Mord und Totschlag. Ich erinnere mich, das war auch schon in meiner Kindheit so. Das Fernsehen war noch schwarz-weiß. Und ständig ging es Israel. Da hat man noch diskutiert, der Sechstagekrieg und Yom Kippur und was es da alles so gab. Ja, was haben wir eigentlich mit Israel zu tun, mit dem jüdischen Volk? Was haben wir damit zu tun? Wir als Deutsche, wir als Christen? Ich möchte das Thema mal anpacken von einem Text, wo wir vielleicht gar keine Antworten auf diese Fragen gesucht hätten. Ich möchte mit euch weiter ein Stück aus dem Römerbrief bedenken, in dem Paulus praktisch auch dieses Thema aufgreift. Das war ja damals für die jungen Gemeinden auch ein großes Thema. Ja, die bestanden aus Christen, oder viele Gemeinden bestanden aus Christen, die irgendwie heidnischen Hintergrund hatten, also vielleicht Griechen, Römer waren, Syrer waren und dann eben auch Christen, die Juden waren, jüdischer Herkunft waren. Also für die Gemeinden damals hat es schon für enorme Spannungen gesorgt. Paulus hat immer damit zu tun, in den Gemeinden Christen jüdischer und heidnischer Herkunft zusammenzuhalten. Das ist auch ein Punkt, der im Römerbrief immer wieder wichtig ist, die Unterschiedlichkeit in der Gemeinde zu überbrücken, Gemeinde zusammenzuhalten. Und da fragt Paulus mal, was ist denn eigentlich der Vorzug des jüdischen Volkes? Er selber war Jude, wusste natürlich, wovon er da redet. Ja, und die Beschneidung, was nutzt die denn? Im dritten Kapitel des Römerbriefs haben wir da einen kurzen Einblick. Später in den Kapiteln 9 bis 11 wird es Paulus noch genauer entfalten. Ja, was hat's damit eigentlich auf sich? Und was ist der Vorteil? Ich möchte euch diese Verse vorlesen, also Römerbrief, Kapitel 3, ab Vers 1. Was ist nun der Vorzug der Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Seine Antwort überrascht: viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Na was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr soll es so sein, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und den Sieg davonträgst, wenn man mit dir rechnet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auflegt? Ich rede nach Menschenweise. Auf keinen Fall. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute kommt? Deren Gericht ist gerecht. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Fieberngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus steigt ein mit der Frage, also welche Rolle spielt nun das jüdische Volk? Es geht ihm in den Kapiteln 2 bis erste Hälfte Kapitel 3 um die Sünde der Menschen. Die Sünde von uns Menschen. Also wir haben vorhin davon gesprochen, Jesus stirbt am Kreuz für uns. Na, das wird dann folgen, wenn wir in Kapitel 3 noch einen Schritt weiter lesen, als wir es jetzt getan haben. Die Sünde der Menschen. So, und nun fasst Paulus das zusammen und wirft nochmal die Frage auf, was ist nun der Vorzug der Juden? Was nutzt die Beschneidung? Die Antwort fällt kurz aus. Viel in jeder Hinsicht. Ja, das Volk Israel hat praktisch das Wort Gottes bekommen. Zu ihnen hat Gott gesprochen. Zum Beispiel durch Mose auf der Wüstenwanderung, er hat ihnen das alttestamentliche Gesetz gegeben. Wir kennen das als die Tora im Judentum, ja, das Kernstück des jüdischen Glaubens, die Tora, bei uns oft in der Elberfelder mit das Gesetz wiedergegeben. Das Gesetz, ja, Mose, David, die Psalmen, die Propheten dann. Also unser altes Testament wurde dem Volk Israel gegeben, und wir als Christen haben es auch. Und selbst wenn wir weiterdenken würden, das Neue Testament, die Schreiber des Neuen Testamentes waren zumindest zum großen Teil vielleicht alle Juden. Der Apostel Paulus, der hier schreibt, war ein Jude. Jesus, der uns in den Evangelien vorgestellt wird, Jude. Also wir haben aus diesem Volk unsere Bibel. Das muss man so sagen. Viel in jeder Hinsicht. Zuerst wurden ihnen die Aussprüche Gottes gegeben. Aber Paulus bleibt gar nicht lange bei diesem Punkt, sondern ganz schnell geht er weiter. Was denn, wenn einige untreu waren? Das hat er weiter vorn in einem Abschnitt deutlich gemacht, wo er über die Sünden im Volk Israel gesprochen hat. Ja, die Aussprüche Gottes wurden diesem Volk gegeben. Aber dann ist er auch schon bei den Sünden dieses Volkes. Wenn da welche untreu waren, stellen wir uns vor, die alttestamentliche Geschichte. Mose im Auftrag und mit Hilfe von Gott führt er das Volk Israel aus der Sklaverei ins versprochene Land nach Kanaan. Und was ist da unterwegs alles passiert? Ja, da war Unglauben, man hat Gott nicht vertraut. Da hat man schnell geklagt, wenn Essen und Trinken ausfiel. Natürlich sind das ernste Probleme in der Wüste, wenn das Wasser ausgeht. Ja, man hat geklagt, man hat sich über Gott beschwert. Gott hat immer wieder geholfen, aber immer wieder war auch der Unglaube da. Ja. Und das ist eben das Problem, das das Volk Israel hatte. Immer wieder den Unglauben, immer wieder die Sünde. Und der Apostel Paulus macht deutlich, in dieser ganzen Geschichte wird eins deutlich. Der unzuverlässige Punkt im Verhältnis zwischen Gott und Mensch, der unzuverlässige Punkt ist der Mensch. Ja, im Alten Testament lesen wir das vom Volk Israel, heute können wir weiterdenken bei uns selber. Der unzuverlässige Punkt in der Geschichte, das ist der Mensch. Und der Punkt, der feststeht, der Punkt, der glänzt, der unveränderlich ist, das ist Gott. Ja. Vielmehr soll es so sein, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Das war das, was Paulus schon in früheren Abschnitten hier im Römerbrief herausgearbeitet und nachgewiesen wird. Ja, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und den Sieg davonträgst, wenn man mit dir rechtet. So sagt es mal der König David. Der König David nach seinem Ehebruch. Er hat praktisch den Psalm 51 geschrieben, wo er so tief Buße tut, wo er sich so vor Gott beugt. Und zu dem Ergebnis kommt Gott, damit du gerecht dastehst. Du bist gerecht. Und die Sünde, die liegt allein auf meiner Seite. Die Sünden von uns Menschen, sie zeigen, Gott ist gerecht. Und Paulus nimmt hier auf, was andere manchmal als Argumente vorgetragen haben, das macht er im Römerbrief öfter, er greift Dinge auf, die ihm manchmal entgegengehalten werden und führt praktisch eine fiktive Diskussion hier. Paulus argumentiert dann so, ja, dann könnte ja jemand sagen, wenn wir Menschen sündigen, dann könnte Gott doch glücklich sein. Wir kennen das, wenn man jemanden auf dem Kieker hat. Ja, und man beobachtet ihn und merkt, aha, da hat er wieder was falsch gemacht. Das ist ja immer Wasser auf meine Mühle. Und das gefällt mir so. Jawohl, er hat wieder was, ich weiß doch, der kann's nicht. Und wieder hat er es falsch gemacht. Ja, wir kennen das, dass sich da manchmal auch so eine Schadenfreude regt. Wir wollen das so sehen. Und jetzt fragt jemand, und Gott könnte da nicht froh sein? Er kriegt doch von uns Menschen immer Recht. Immer, wenn wir Unrecht tun, jawohl, der Mensch, er kann's nicht. Und Gott ist der untadelige Heilige, der im Abstand dasteht und zuschaut. Aber Paulus sagt, nee, dann könnte Gott die Welt nicht richten. Und wenn Paulus von der Gnade schreibt, haben manche Leute ihm vorgeworfen, na, wenn du die Dinge so siehst, dann lass uns doch fröhlich sündigen, weil dann immer wieder Gott als der Gerechte dasteht, als der Gerechte bestätigt wird, es wird immer wieder Gott bestätigt, wir Menschen sind Sünder, dann lasst uns doch fröhlich sündigen. Und Paulus weist das ab. David, Psalm 51, der hatte nie so gedacht. Er hat unter seiner Sünde gelitten. Die Antwort ist von Paulus, deren Gericht ist gerecht. Nochmal die Frage, was ist eigentlich der Vorteil der Juden? Was ist ein Vorteil, wenn man Jude ist? Wenn man zum Volk Israel gehört. Paulus hat es am Eingang dieser Verse geschrieben. Er gehört zu dem Volk, zu dem Gott gesprochen hat, zu dem Volk, aus dem wir das Alte und das Neue Testament haben. Mit Israel hat Gott seinen Bund geschlossen, damals am Berg Sinai. Wir haben eben Abendmahl gefeiert, wir haben uns an diesen Bund erinnert, ja, vom Kelch, da heißt es, wenn wir die Einsetzungsworte gelesen hätten, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, also der neue Bund, der auf diesen Sinai-Bund draufgepflanzt wird und aus diesem Sinai-Bund herausgeht. Also unsere Abendmahlfeier, die kommt aus dem jüdischen Passa. Und das macht praktisch deutlich, jedes Abendmahl, das wir feiern, jeden Bibeltext, den wir lesen, macht deutlich, unser Glaube hat seine Wurzeln im jüdischen Volk, also im Volk Israel. Und wir sehen es bis heute, Gott achtet auf sein Volk. Ich habe neulich bei Jesaja gelesen, da werden andere Völker kommen, Nachbarvölker kommen und werden in Israel zum Bauern gehen und bei ihm auf dem Feld arbeiten. Hat Jesaja geschrieben, so ungefähr 700 Jahre vor Christus. Also vor 2700, 2800 Jahren. Was haben wir heute? Ja, es ist so gewesen. Aus der Nachbarschaft, zum Beispiel auch aus dem Gazastreifen, sind Leute nach Israel zur Arbeit gegangen und nicht zuletzt auch, um in Israel als Erntehelfer zu arbeiten. Ja, man merkt, dieses Volk, es hat einen Segen Gottes. Biblische Prophetie bewahrheitet sich. Ja, und wir können bei Paulus, wenn er sagt, dem wurden die Aussprüche Gottes zuteil, einiges noch hinzufügen. Gott achtet auf sein Volk. Wir können heute sagen, Israel ist ein Land mit Hochtechnologie, ja, führend in KI, also KI, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, in künstlicher Intelligenz, führend in dem Bereich Cybersicherheit, im Bereich Landwirtschaft, führend haben die Tröpfchenbewässerung eingeführt, führend im Getreideanbau, im Anbau von Zitrusfrüchten, Gemüsezucht in Gewächshäusern, führend beim Herstellen von Schnittblumen. ein gesegnetes Volk. Und trotzdem, wir werden es mit Paulus merken, sie brauchen genauso Jesus wie jeder andere. Sie brauchen genauso Jesus. Das hat Paulus hier in den ersten Kapiteln des Römerbriefes herausgearbeitet. Sie sind Sünder wie andere auch. Kaum hat Paulus gesagt, viele Vorzüge, und dann muss er aber schon über die Sünde des Volkes schreiben. Ja, warum angefochten? Ich glaube, man kann so sagen, die Welt stemmt sich gegen das, was von Gott kommt, was der Welt helfen würde. Ja, sie gönnt den gesegneten Leuten den Erfolg nicht. Man kann es wahrscheinlich auch manchmal ganz einfach mit Neid bezeichnen. Aber eben dazu auch die andere Seite, ne? Das jüdische Volk, es war Gott ungehorsam, wie die alttestamentliche Geschichte zeigt, wie Paulus das hier auch schreibt. Und wenn er über die Sünde der Menschen schreibt, dann merkt man, das hat er alles aus dem Alten Testament geholt. Also was er im Römerbrief schreibt, das ist nicht auf seinen Mist gewachsen. Das hat er im Psalm 14, Psalm 51, bei Jesaja, bei Jeremia alles abgeschrieben. Das hat er nicht erfunden. Das geht zurück auf das Alte Testament. Es ist also gut für uns, wenn wir sagen, wir haben eine positive Haltung zum Volk Israel. Es ist eben das Volk, das Gottes Verheißung hat, das den Bund mit Gott hat. In Kapitel 9 bis 11 wird es Paulus genauer ausführen. Die auch Erfolge haben, wo sich biblische Prophetie bewahrheitet. Ja, es ist gut, wenn wir eine positive Einstellung diesem Volk gegenüber haben. Und wenn wir aber auch genauso auf der anderen Seite mit Paulus sagen müssen, sie sind Sünder und sie brauchen Jesus wie wir auch. Ich möchte weitergehen, die Verse 9, die Verse 9 bis 12. Ja, ein radikales Urteil, das Paulus über alle Menschen fällt. Was nun? Haben wir, also wir als jüdisches Volk, einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Griechen steht für Heiden, für Nationen, also alles, was nicht jüdisch ist. Also sowohl jüdische Völker, das jüdische Volk, als auch irgendwelche anderen, als alle, auch alle anderen Völker der Welt. Ihnen haben wir vorher, ihr habt es gelesen, bescheinigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Und dann führt es Paulus aus, ab Vers 10, da ist kein Gerechter. Psalm 143 heißt es einmal, vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Da ist kein Gerechter. Auch Hiob, im Buch Hiob gibt es die Diskussion und da wird gesagt, wie kann ein sterblicher Mensch vor Gott gerecht sein? Da ist keiner mit, der verständig ist. Jeremia 4, da wird Israel als bezeichnet als törichte Kinder. Weise sind sie zum Böses tun. Aber für die wichtigen Dinge des Lebens sind sie törichte Kinder. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. So beschreibt Paulus uns weiter, also uns. Juden und Heiden, alle zusammen, egal woher wir kommen. Da ist keiner, der Gott sucht. Also wenn sich heute ein Mensch aufmacht, Gott zu suchen, dann hat Gott schon mal in ihm das Interesse geweckt. Der natürliche Mensch, der geht nicht los und sucht Gott. Und wenn er ihn sucht, dann sucht er ihn an der falschen Stelle. Ja, Paulus schreibt uns, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. In Jesaja 53 heißt es, wir irrten alle umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf unseren eigenen Weg. Wir irrten umher wie Schafe. Alle untauglich. Alle untauglich. Im ersten Mosebuch, nach dem Sündenfall, das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Oder in Kapitel 6, alle verdorben, der Weg jedes Menschen war verdorben und jetzt kam die Sintflut. Und da könnte man sagen, aber Noah war doch gerecht. Ja, so heißt es in der Bibel, und später werden wir davon lesen, wie er betrunken im Zelt lag. Gut, vielleicht konnte er auch nichts dafür, hatte mit Alkohol keine Erfahrung, erstmals Wein gemacht, kann sein. Ja, aber die Nachkommen, stellen wir fest, auch nicht besser, egal ob Sem, Ham, Japhet. Dass keiner, der Gutes tut, Psalm 14, Vers 3, alle verdorben, keiner tut Gutes, auch nicht einer. Psalm 14 und Psalm 51 und andere Stellen aus dem Alten Testament haben dem Apostel Paulus hier Pate gestanden, als er diese Verse schrieb. Ja, und dann auch diese Ausführung, da ist auch nicht einer. Das ist der Zustand von uns Menschen. Und er setzt fort, ihr Schlund ist ein offenes Grab. An den Versen 13 bis 19 beschreibt Paulus einige einzelne Sünden. Ihr Schlund oder ihre Kehle ist ein offenes Grab. Also offen, da kann noch jemand rein, da ist noch Platz, da ist Platz für viele Leichen. Ja, ihre Kehle, ein offenes Grab. Verlangen und Gier, die Kehle, der Schlund, stehen für Verlangen und Gier. Verlangen und Gier prägen das Verhalten. Wir kennen im Volksmund den Ausdruck, er kann den Hals nie voll genug kriegen. Also er ist immer gierig, der will immer noch mehr. Er kann den Hals nicht voll genug kriegen. Ja, lehnt sich an das, was Paulus hier schreibt. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Die Zunge, also das Reden. Ja, in der Bibel ist das Reden ganz eng mit der Sünde verbunden. Ja, mit der Zunge, mit dem Reden, da wird betrogen, da wird vergiftet. Aus dem Mund kommt Fluch und Bitterkeit heraus. Ja, wenn es um die Sünden von uns Menschen geht, spielt unser Reden eine große Rolle. Und Jesus erklärt das mal so, das Problem ist nicht, was ihr esst, was in den Mund reingeht. Das Problem ist, was aus eurem Mund rauskommt, und was aus dem Mund kommt, das kommt aus dem Herzen. Und da sind wir beim größten Schwachpunkt des Menschen, unser Herz. Na, das ist von Sünde geprägt. Und kein Wunder, auch das Alte Testament spricht ganz viel über das Herz des Menschen. Und auch David seinerzeit hat schon gebetet, Herr, erneuere mein Herz. Weil er gemerkt hat, es geht gar nicht um das Einzelne, was ich hier verzapft habe. Es geht um mein böses Herz. Das braucht Erneuerung. Die Füße und der Weg, Blutvergießen, Verwüstung, Elend, kein Frieden. Ja. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Furcht Gottes hat viel damit zu tun, dass jemand Gottes Gebote hält. Da kennt jemand Gottes Gebote, er hält Gottes Gebote. Es geht gar nicht so wörtlich um das Thema Angst, sondern um eine Achtung vor Gott. Ich halte Gottes Gebot. Das ist Furcht Gottes. Und Furcht Gottes zieht einen Segen nach sich. Furcht Gottes, wo Furcht Gottes ist, wächst Sicherheit. Hier ist Furcht Gottes, hier kann ich mein E-Bike stehen lassen, ohne es anschließen zu müssen. Das klaut ja keiner. Das sind gottesfürchtige Leute. Ja. Also hat einen großen Segen, bringt einen großen Segen mit sich, bringt Sicherheit für andere mit sich, Furcht Gottes. Und der Apostel Paulus schreibt, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Damit schließt er diesen Teil ab. Die Folgen erleben wir auch in unserer Gesellschaft Tag für Tag. Erhöhter Aufwand an Sicherheit. Ja, jeder kann sich neuerdings so eine kleine Überwachungskamera leisten, ist nicht teuer, kann man am Haus installieren und kann dann immer mal aufs Handy gucken, was zeigt mir meine Kamera, alles machbar und wird auch gemacht. Erhöhter Aufwand an Sicherheit, Kameras, Alarmanlagen, Schlösser. Überlaufene Gerichte, überforderte Polizei, der Sport wird missbraucht wegen eines Fußballspiels, ist womöglich ein Riesenaufgebot an Polizei nötig. Haben wir in den 90er Jahren gedacht, der Kalte Krieg vorbei und wir können ins Militär zurückfahren, merken wir jetzt genau das Gegenteil. Oh, was waren wir naiv und haben gedacht, es gibt keinen Krieg mehr, jetzt müssen wir wieder aufrüsten. Hungersnöte und anderes wäre mit zu nennen. Ja, das sind die praktischen Auswirkungen, die wir miterleben, die Paulus uns hier vor Augen führt. Und so kommt er zu dem Schluss: Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, und jetzt sein Schlusssatz, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die Gebote Gottes wurden den Menschen gegeben und ja, zuerst dem jüdischen Volk. Die Geschichte zeigt, sie konnten die Gebote nicht halten. Und wir merken bis heute, meistens sind zumindest wichtige Gebote, so die 10 Gebote oder zumindest Teile aus den 10 Geboten, Menschen bis heute auch bekannt. Und Paulus schreibt uns hier, die jüdischen Leute haben sie nicht gehalten, die anderen Menschen auch nicht. Keiner kann sich in irgendeiner Weise hervortun. Wir werden durch das Halten der Gebote nicht gerecht. Der Grund, wir können sie nicht halten. Und wozu sind dann Gottes Gebote gut, wenn man gleich dazu sagen muss, der Mensch kann sie nicht halten? Wozu sind sie dann gut? Paulus führt hier uns einen Schritt weiter und er lenkt auf das im Evangelium hin. Denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz dient nicht dazu, dass jemand sich groß tun kann, ich habe alles gehalten, das kann er nicht. Es dient dazu, der Mensch erlebt seine Sünde und er leidet unter der Sünde. Manchmal hat man den Eindruck, wer von der Bibel nichts weiß, der lebt am leichtesten dahin, der hat eben keine Sündenerkenntnis. Hier steht doch, durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wer seine Bibel nicht kennt, merkt oft auch gar nicht, was Sünde ist. Und selbst unter Christen, wenn die Bibelkenntnis nachlässt, lässt auch die Erkenntnis der Sünden nach. Und man denkt, ich habe gestern nichts geklaut, also war gestern alles in Ordnung. Oder andersrum, wer sich ins Gesetz reinkniet, und ich setze mal Gesetz mit Gottes Wort, mit der gesamten Bibel gleich, wer sich in die Bibel reinkniet und liest, der merkt die eigenen Schwächen, der merkt die eigenen Sünden. Wir merken manchmal auch im Liedgut alter, vergangener Zeiten, wie man damals vielleicht auch manchmal mehr Sündenerkenntnis hatte, als wir das heute. Und hier in diesem Schlusssatz, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, hier liegt der Ansatz fürs Evangelium. Hier liegt der Ansatz fürs Evangelium, was Paulus dann ab Vers 21 erklären wird. Ja, und wer mit diesem Abschnitt nicht mitgelitten hat, der kann mit dem nächsten Abschnitt, wenn es heißt, dass Gott seinen Sohn als Ort der Sühne hingestellt hat, der kann mit dem nächsten Abschnitt nicht richtig aufatmen. Also ich habe mich oft gefragt, Paulus, Mann, die Sünde der Menschen, das erleben wir doch jeden Tag, warum musst du uns über 1,5 Kapitel hin immer wieder die Sünde der Menschen erklären? Wenn es die nicht gibt, braucht's kein Evangelium. Ja, und das gehört eben auch dazu, dass wir diese Abschnitte bedenken und dann mit dem Abschnitt ab Vers 21 aufatmen können. Also, der Mensch merkt, dass er nicht aus eigener Kraft in den Himmel kommen kann. Das merkt er am biblischen Gebot. Er braucht einen, der ihn in den Himmel hebt. Und das ist Jesus. Ja? Und das ist eben auch die Chance. Das ist das, was immer wieder in den Abschnitten hier anklingt. Wir brauchen einen Stärkeren, der uns raushebt aus unserem Sumpf, der uns in den Himmel hieft. Jesus. Ja. Wenn man fragt, was verbindet uns mit dem Volk Israel, was verbindet uns mit den Israelis, dann muss man ja von diesem Bibeltext her sagen, ob Israeli oder ich Deutscher, wir sind alle Sünder. Das verbindet alle Menschen miteinander. Und von der Bibel her gehört dann das Zweite dazu. Weil wir alle Sünder sind, brauchen wir alle Jesus Christus. Und das ist auch das, was Gemeinde in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenhält. Damals zu neutestamentlicher Zeit in den Gemeinden, wo es wahrscheinlich enorme Spannungen gab, gerade auch in Rom. Die einen kamen aus jüdischer Herkunft, die anderen aus heidnischer Herkunft. Die einen haben kein Schweinefleisch und dies und das nicht gegessen. Die anderen haben alles gegessen. Enorme Spannungen in den Gemeinden und die Apostel haben immer wieder zu tun, diese Spannungen zusammenzuhalten. Und es geht letztlich nur mit einem Punkt: Erkenntnis der Sünde und Erkenntnis von Jesus. Das ist das, was Gemeinde zusammenhält. Nur Jesus kann helfen, nur Jesus kann uns aus der Sünde raus in den Himmel heben. Das ist die große Botschaft des Römerbriefs. Ja, und deshalb auch erstmal deutlich machen, wir schaffen es nicht als Menschen mit eigener Kraft. Du brauchst Jesus. Und das ist auch die Einladung, die große Einladung von diesem Text her, der uns so brühwarm die Sünde der Menschen vor Augen geführt hat. Ja, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, heute ist der richtige Tag zu sagen, ich brauche jemanden, der mir meine Sünden vergibt. Ich brauche den, der mich in den Himmel hebt. Das ist Jesus. Heute ist der richtige Tag, dass du dich zu Jesus bekehrst, wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist. Ja, dass du heute sagst, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich möchte gern zu dir gehören. Du sollst mich in den Himmel bringen. Du bist der, den ich brauche. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, heute der richtige Tag für diesen Schritt. Such dir jemanden, mit dem du drüber sprechen kannst. Jemanden, der zu Jesus gehört. Sprich mit ihm, bete mit ihm, bekenn ihm deine Sünden. Bitte, dass er dir vergibt und er bringt dich ins ewige Leben. Lasst uns zum Schluss das Lied 425 singen. Allein deine Gnade genügt. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld, heißt es da in einem der beiden Strophen. 425.